SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Schuldig wegen Veruntreuung. Der Bruno Zuppiger kassiert eine bedingte Freiheitsstrafe und einen Buss. Wenn es um Kind geht, ist es ein Härtefall. So fällt der Regierungsrat Mario Fehr seine Stichentscheid bei abgewiesenen Asylbewerbern. Mehr Frauen in Maschinenbau. Die ETH Zürich organisiert einen Schnuppertag für Gymnasiumsschülerinnen und wird fast überrannt. Abstimmungskampf mit allen Mitteln. Wenn es um knapp 2 Milliarden für die Pensionskasse BVK geht, fahren die Regierung und die Gegner die grossen Geschütze auf. Ein Blick auf das Wetter vom Morgen. Es ist bewölkt und schneit. Die Temperaturen bleiben unter 0 Grad. Am Mikrofon Nicole Marti. Der ehemalige Zürcher SVP-Nationalrat und Bundesratskandidat Bruno Zuppiger ist schuldig. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn und einen Mitarbeiter heute verurteilt, weil die beiden Geld aus einer Erbschaft abgezügelt haben. Eine bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten und 1'500 Franken Buss ist das Urteil. Margret Meier, Sie sind heute Nachmittag am Bezirksgericht Zürich. Das tönt nach einer eher milden Strafe. Wie hat das Gericht sein Urteil begründet?
Ja, auf Strafmass ist der Richter eigentlich gar nicht gross eingetreten. Er hat nur gesagt, das Gericht habe die 13 Monate bedingt und die 1'000 Franken Buß als angemessen beurteilt. Was aber sicher ganz wichtig war, und das hat der Richter auch betont, ist das vollumfängliche Geständnis von Bruno Zuppiger, um dass er alles, die ganze 250 Millionen Franken, die er veruntreut hat, inklusive Zinsen zurückgezahlt hat.
Und hat er auch etwas Kritisches gesagt, der Richter?
Ja, der Richter hat deutliche Worte ins Maul genommen. Das Verschulden von Bruno Zuppiger hat das Gericht nicht mehr als leicht eingestuft. Erstens geht es um 250 Millionen Franken. Zweitens hat das Geld zum Nachteil von gemeinnützigen Stiftungen veruntreut. Und sogar als verwerflich hat der Richter die Tatsache beurteilt, dass der Bruno Zuppiger in seiner Position als Nationalrat den Willen von einer Verstorbenen ignoriert hat, den Willen von einer ehemaligen Mitarbeiterin notabene.
Das Gericht hat heute genau das Urteil gefällt, wo der Staatsanwalt vorher schon mit der Anwalt ausgehandelt hat. Abkürztes Verfahren heisst das. Was ist denn heute vor Gericht überhaupt noch gelaufen?
Es war eine kurze Sache, weil die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung ja, sich schon geeinigt haben. Es hat kein Plädoyer gegeben, es hat kein Schlusswort gegeben, aber der Richter hat die beiden Anklagten noch einmal befragen. Er hat sie zu der Person, zu der beruflichen Situation, zum Vermögen, zum Verdienst befragt. Es ist vor allem darum gegangen, zum schauen, ob sich die finanzielle Situation der Anklagten verändert hat seit dem Geständnis. Dann nach dieser Befragung hat sich das Gericht schon wieder zur Beratung zurückgezogen und dann das Urteil verkündet.
Jetzt, seit die ganze Erbschaftsaffäre ausgekommen ist, hat sich der Bruno Zuppiger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Man hat ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Heute ist er aber vor Gericht erschienen. Wie hat er auf Sie gewirkt?
Er hat ruhig gewirkt. Seine Antworten auf die Fragen vom Richter waren klar, leislich. Er hat sehr häufig vor sich angeschaut. Das war klar, dass es ihm nicht wohl war. Und das ist auch ganz deutlich nach dem Prozess rausgekommen. Er ist zusammen mit dem Verteidiger vor das Gericht gegangen, hat dort aufs Auto gewartet, war umringt von Kameras und von Journalisten, die eine Stellung genommen wollten. Und auf die Frage, ob er zum Urteil etwas sagen will, hat er nur einmal etwas gesagt, bestimmt, aber ganz leislich, hat er gesagt, danke, nein, ich sage nichts.
Der Bruno Zuppiger hat wegen dieser Erbschaftsaffäre ja alle seine Ämter verloren. Haben Sie heute am Gericht etwas erfahren, wie es ihm jetzt heute beruflich geht?
Das hat ihn auch der Richter gefragt und der Bruno Zuppiger hat so ausgedrückt, er versuche sich beruflich wieder zu etablieren, aber es sei noch nicht sicher. Der Bruno Zuppiger hat ja immer noch sein Beratungsunternehmen, verdienen tut er offenbar nicht viel. Das hat er auch heute am Gericht gesagt, zusammen mit 3 Verwaltungsratsmandaten, die er neu in der Innerschweiz hat, kommt er etwa von 50'000 Franken pro Jahr. Das sind etwa 4'000 Franken im Monat.
Jetzt hat das Bezirksgericht Zürich heute also sein Urteil gefällt. Ist das jetzt der definitive Schlussstrich unter die ganze Sache?
Der Bruno Zuppiger könnte noch Beschwerden einreichen. Er hätte 10 Tage Zeit, aber das ist doch eher unwahrscheinlich, dass er das macht. Das sind ja alle Parteien schon vor dem Prozess, haben sich geeinigt. Und es hat sozusagen nur noch ein Okay gebraucht vom Richter und das ist heute gekommen. Ich denke, tatsächlich kann man davon ausgehen, dass das Urteil heute der juristische Schlussstrich ist unter der Affäre Zuppiger.
Margret Meier über das Urteil gegen Bruno Zuppiger und seinen Mitarbeiter. Es war ein Fehlalarm, der heute Morgen den Flughafen Zürich eine Viertelstunde lang lahmgelegt hat. Mitarbeiter von der Flugsicherung Skyguide haben das Gebäude in Dübendorf verlassen, weil um 20:30 ein Alarm losgegangen ist. Der hat zum Evakuieren aufgerufen. Der Sprecher von der Skyguide, der Roger Gabarell.
Es ist so, dass es verschiedene Gründe gibt für eine Evakuation und das sind dann Sensoren, die die Evakuation auslösen. In dem Fall ist aber die Evakuation vom Alleigen ausgelöst worden. Die Ursache dafür, die kennen wir noch nicht. Wir sind jetzt dran, das zu kontrollieren und zu verbessern, damit so eine Evakuation, eine unnötige, nicht wieder stattfindet.
Wegen dem Unterbruch konnte über eine Viertelstunde lang kein Flugzeug starten oder landen. Bei einzelnen Flügen ist es darum zu Verspätungen gekommen. Die Sicherheit, sagt Skyguide, sei aber nie gefördert gewesen. Die grüne Zürcher Stadträtin Ruth Genner kann im Moment nicht arbeiten. Seit dem Dezember hat die 57-Jährige Herzbeschwerden, schreibt der Stadtrat. Ihre Arzt hat ihr darum eine Pause verordnet. Ruth Genner rechnet damit, dass sie Ende Februar nach der Sportferie wieder zurückarbeiten kann. Solange übernimmt ihr Stellvertreter Andres Dürler die Aufgaben im Stadtrat. Die Schaffhauser Stadtregierung will das Verfahren, um einen Standort für ein Atommüll-Endlager zu finden, nicht stoppen. Das schreibt sie auf eine Anfrage aus dem Stadtparlament. Auch wenn der Stadtrat eigentlich dagegen sei, wie das Verfahren laufe und dass man so hetze, will er beim Bundesrat keinen Stopp verlangen. Schaffhausen müsse nämlich unbedingt mitreden können und soll sich nicht aus dem ganzen Prozess ausklinken. Die Schlägerei an einem Hallenfußballturnier zu Neuhausen soll Folgen haben. Der Gemeinderat denkt über ein Hausverbot für die Vereine nach, die in diesem Tumult verwickelt waren. Man sei bestürzt über die Ereignisse vom letzten Wochenende und suche jetzt das Gespräch mit dem Fußballverein, teilt der Gemeinderat mit. Die Zürcher Härtefallkommission hat letztes Jahr noch mal weniger Arbeit gehabt. 44 Gesuche sind das Jahr noch gewesen, Gesuche von abgewiesenen Asylbewerbern, die als Härtefall anerkannt werden wollen. 5-mal hat die Kommission anders entschieden als das Migrationsamt. In diesem Fall hat der Sicherheitsdirektor Mario Fehr dann den Stich entschieden. Wie geht er da vor? Dorothea Simeon hat mit ihm geredet.
Mario Fehr, Sie haben als Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich den letzten Entscheid bei Härtefallgesuchen, wo sich das Migrationsamt und die Härtefallkommission nicht einig sind. Seit Sie im Amt tätig sind als Sicherheitsdirektor im Frühsommer 2011, haben Sie jetzt insgesamt 10 derige Stichentscheide gefällt und jeweils die Hälfte davon haben Sie quasi positiv für die Gesuchsteller beurteilt und die andere Hälfte negativ. Ist das ein reiner Zufall?
Ja, wichtig ist einmal zu sagen, dass die Härtefallkommission und das Migrationsamt eigentlich die Hauptarbeit machen. Wichtig ist auch, dass jeder Fall ein Einzelfall ist und genau so beurteilen wir die Fälle. Jeder Fall wird nochmal ganz speziell, ganz gesondert angeschaut. Wir schauen die Rechtsprechung an, wir schauen die Akten sehr genau an und entscheiden dann im Einzelfall.
Aber eben, Sie tendieren dazu, um die Hälfte gut zu heißen und die andere Hälfte dann doch nicht, um es allen recht zu machen?
Ich habe bei diesen Einzelfallentscheiden, die bei mir auf dem Pult sind, eine Richtschnur. Die Richtschnur ist, hier geht es um besonders verletzliche Personen, geht es insbesondere um Kinder, sind Kinder davon betroffen, Kinder, die gar nichts dafür können, dass sie in die Situation hineinkommen. Und wenn es um Kinder geht, wenn Kinder betroffen sind, entscheide ich in der Regel zugunsten der Betroffenen. Und in den anderen Fällen orientiere ich mich ebenfalls an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und entscheide halt dann andersrum.
Wo fällt es Ihnen besonders schwer, um eben so diesen Stichentscheid zu fällen?
Ja, Fälle, wo Kinder betroffen sind, wo Jugendliche involviert sind, wo eigentlich mit dem ganzen Verfahren gar nichts zu haben, wo einfach irgendwie unser Land reingekommen sind, einen Teil von ihrer Zeit dann da verbracht haben, in die Schule gehen, Freunde da haben. In so Fällen, glaube ich, muss die Schweiz grosszügig sein. In so Fällen bin ich auch gern bereit, meinen Ermessensspielraum zugunsten der Betroffenen auszuüben. Es muss aber auch klar sein, dass wir eine bundesgerichtliche Rechtsprechung haben, dass wir klare Regeln haben und dass nicht alle in der Schweiz bleiben können.
Die Härtefallkommission kommt von Seiten der SVP regelmässig unter Druck. Die Delegierten wollen mit einer Volksinitiative jetzt die Härtefallkommission abschaffen im Kanton Zürich. Wieso ist es für Sie, Mario Fehr, trotzdem eine wichtige Institution? Ist es richtig, dass der Kanton Zürich über die Härtefallkommission verfügt?
Die Zürcher Regierung findet gut, dass es die Härtefallkommission gibt. Sie hat wesentlich zur Versachlichung von dieser schwierigen Debatte beiträgt. Und es gibt heute klare Kriterien in unserem Kanton, wer eine Chance hat, als Härtefall anerkannt zu werden oder eben auch nicht. Ich sehe überhaupt keinen Grund, die Härtefallkommission jetzt abzuschaffen. Und im Übrigen hat der Zürcher Kantonsrat gerade jetzt einen entsprechenden SVP-Vorstoss abgelehnt. Wir würden gerne weiter mit dieser Härtefallkommission zusammenarbeiten.
Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr auf die Fragen von Dorothea Simeon. Der Kanton Zürich hat letztes Jahr im Ganzen 14 Härtefallgesuche bewilligt. Ob jemand aber wirklich als Härtefall anerkannt wird, das muss am Schluss der Bund entscheiden. Das Stäfner Elektronikunternehmen Sensirion baut aus. 150 neue Stellen sind für das Jahr geplant, vor allem für Ingenieure. Sensirion produziert und verkauft Sensoren, die Feuchtigkeit oder Temperatur messen. So kann eine Heizung zum Beispiel mit möglichst wenig Energie ein Haus auf die richtige Temperatur bringen. Letztes Jahr hat Sensirion 25 Millionen solche Sensoren verkauft. Das sind 55% mehr als im Jahr vorher. Die haben im Sauriermuseum Ahrtal eine 300 Millionen Jahre alte Versteinerung aus einer Vitrine gestohlen. Die Versteinerung, die etwa so gross ist wie eine Postkarte, zeigt zwei Seelilien und ist etwa 2500 Franken wert. Ein Verlust, der wehtut, sagt der Kurator Thomas Bolliger.
In diesem Fall sind es natürlich speziell ästhetisch schöne, seltenere Exponate, Sachen, die man nicht gerade an jeder Börse wieder kaufen kann. Also ja, es ist natürlich immer irgendwo schmerzlich, vor allem hat das auch abgebildet in einer Broschüre. Also es ist ein Teil von uns.
Laut der Polizei könnte es sein, dass ein Besucher die Versteinerung während der normalen Öffnungszeiten mitlaufen lassen hat. Der Kurator Thomas Bolliger sagt, es sei nicht das erste Mal, dass im Sauriermuseum zu Ahrtal etwas gestohlen wird. Es sind nämlich nicht alle Vitrinen mit einem Alarm gesichert. Die Museumsleitung will jetzt bei den Sicherheitsmassnahmen über die Bücher gehen. Diesmal hat der Enkeltrick nicht funktioniert. Die Stadtpolizei Zürich hat gestern einen 28-jährigen Mann verhaftet, der einer Rentnerin 70'000 Franken wollte abknüpfen. Er hat ihn angerufen und sich als Bekannten aus Deutschland ausgegeben. Dann hat er gesagt, er brauche dringend Geld, um ein Haus zu kaufen. Die Rentnerin ist darauf eingegangen, hat dann aber die Polizei alarmiert. Die hat den Betrüger bei der Geldübergabe verhaftet. Frauen, die an der ETH studieren, sind krass in der Unterzahl. Nur gerade 30% sind Studentinnen. Und der Anteil will und will nicht steigen. Trotz Gleichstellungsziele, die sich die Hochschule selber gesteckt hat. Jetzt will die ETH bei den ganz Jungen ansetzen. Sie hat heute zum ersten Mal Gymnasiumschülerinnen eingeladen, um im Maschinenbau und in der Elektrotechnik zu schnuppern. Zwei von den grossen Männerdomänen. Das Echo war riesig. Die ETH ist richtig überrannt worden. Statt 25 haben sich 70 Schülerinnen angemeldet. Lisa Pulikakos, selber Maschinenbaustudentin an der ETH, hat den Schnuppertag organisiert und die Schülerinnen heute begleitet. Ich habe sie gefragt, ob sie mit so einem Ansturm gerechnet hat.
Also wir freuen uns einfach wirklich sehr, dass sich so viele Schülerinnen für den Anlass angemeldet haben. Weil wir haben gedacht, dass wenn wir die Ingenieurwissenschaften wirklich erklären und zeigen, wie vielfältig und spannend es sind, dass es viele junge Frauen gibt in der ganzen Schweiz, die sich dafür interessieren. Aber dass es dann wirklich so bestätigt worden ist, das hat uns einfach mega gefreut.
Und wie macht man das? Wie zeigt man, wie verkauft man junge Frauen Maschinenbau und Ingenieurwissenschaften?
Also wir glauben daran, dass wir einfach wie die Schülerinnen sind vor ein paar Jahren. Also wir haben genau das auch studiert. Wir wissen, was die Schülerinnen interessiert. Wir haben einfach gezeigt, dass wir mit Ingenieurwissenschaften wirklich etwas Positives in der Gesellschaft kann verändern in ganz verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in erneuerbare Energie oder biomedizinischer Technik. Und dass man wirklich als Ingenieurin ganz viele spannende Berufsmöglichkeiten hat. Und sie haben dann direkt sich mit uns hoffentlich identifizieren und verschiedene Fragen stellen. Und der Austausch ist einfach da gewesen. Ich glaube, das hat einen grossen Unterschied gemacht.
Also Sie haben einfach mit Ihnen geredet oder haben Sie Ihnen auch ganz konkret gezeigt, was Sie arbeiten? Oder wie muss ich mir vorstellen, also was haben Sie mit Ihnen gezeigt?
Genau, also was wir gemacht haben, wir haben verschiedene Präsentationen gemacht, also Informationen über das Studium, aber der wichtigste Teil sind verschiedene Laborführungen gewesen. Also wir haben sie Ihnen vier Labors gezeigt, an der ETH, zwei Maschinenbau- und zwei Elektrotechnik-Labors. Eins war im Bereich Biomechanik, dann im Bereich Produktentwicklung, im Bereich solare Energie und im Bereich Hochspannung. Und dort haben sie ganz, also Experimente ganz hautnah erleben. Also neben den ganzen Präsentationen haben wir auch noch wirklich zeigen können, was man genau macht.
Und was haben Sie das Gefühl? Haben Sie die jungen Frauen können packen für Ihre Fächer?
Ja, also wir hoffen, bis jetzt haben wir wirklich ganz tolle Reaktionen gehabt. Sie sind begeistert, sie haben super mitgemacht. Also wir freuen uns wirklich sehr. Wir hoffen, das hat sich ein bisschen inspirieren an diesem Tag.
Frau Pulikakos, wieso ist es denn Ihnen genau so wichtig, dass es mehr Frauen gibt in diesen Fächern?
Also ich glaube einfach daran, dass es in der Schweiz allgemein ein riesen Potenzial gibt an Frauen, die super Ingenieure könnten werden, aber sie wissen nicht genug darüber. Also wenn sie vor dem Studium entscheiden stehen und wenn sie wissen, was man mit den Ingenieurwissenschaften kann machen und wie vielfältig es ist, also sie merken würden, dass es genau das Richtige für sie wäre, aber einfach, dass sie zum Teil Vorurteile haben oder gar nicht wissen, was man alles für Möglichkeiten hat, zum Beispiel der Bereich biomedizinische Technik, das auch zu Maschinenbau oder Elektrotechnik gehört. Und wir haben einfach so zum Ziel, einfach das Potenzial auszuschöpfen. Und dadurch, dass der Anlass so einen grossen Anklang gefunden hat mit 70 Schülerinnen, haben wir das Gefühl, kann man wirklich zeigen, dass es wirklich das Potenzial gibt in der Gesellschaft unter jungen Frauen.
Lisa Pulikakos, Maschinenbaustudentin an der ETH. Sie hat heute Gymi-Schülerinnen durch ihre Labor geführt. Wenn sich die einen Tiere für den Winterschlaf zurückziehen, geht es bei den Eiderenten erst richtig los. Damit die Jungen im Frühling können schlüpfen können, fängt für sie nämlich jetzt bald die Zeit an. Und die Männchen legen sich richtig ins Zeug, um bei den Weibchen gut anzukommen. Mit einem besonders farbigen Federkleid probieren sie zu imponieren. Die Ashley Stutz und der Hans-Peter Künzi.
Bevor man im Zürich Zoo zu den Pinguinen kommt, kann man rechts durch das Eisentörli. Dort hängt ein Schild, das einem willkommen heisst in der Welt der Wasservögel. In einem grossen Teich sieht man dort die neue Entenart, die seit dem letzten Februar im Zoo hauset. Plüschkopf, Eiderente heisst sie. Im Balzkleid fällt vor allem der Erpel auf. Seine Befiederung geht bis zu den Nasenlöchern. Er ist weiss, schwarz und hat eine grüne Farbe am Kopf. Die Weibchen hingegen gleichen an einer Stockente und bleiben das ganze Jahr durch gleich langweilig braun. Das hat einen überlebenstechnisch wichtigen Grund, der Tierarzt Ewald Eisenbügel.
Die Weibchen brüten und wenn die so farbig wären, dann wären sie sehr leichte Objekte für Beutegreifer. Füchse, Marder, Huskatzen oder Greifvögel. Die müssen schlichtfarbig, tarnfarbig sein, damit sie auf den Eiern mit der Umgebung verschmelzen und nicht auffallen.
Plüschkopf-Eiderente ist überall an der Küste von Nordeuropa zu sehen. Zum Beispiel in Grönland, in Skandinavien oder in Island. Von dort her stammt auch der Name der Eiderente. In Island heisst Eidart Vogel. Auf Latinisch heisst es Somateria Molissima. Molissima, die allerweichste. Schon seit dem Mittelalter sind die Daunen der Plüschkopf-Eiderente sehr beliebt.
Das ist die Vogelfeder mit der besten Isolationsfähigkeit und sie haben eine ganz spezielle Struktur, Daunenfeder mit Häkchen und wie Klettverschlüsse, dass sie so aneinander haften und dass sie außerordentlich luftgefüllt sind, dadurch so gut isolieren.
Wer ein Luxus-Duvet haben will, das gefüllt ist mit diesen Federn, zahlt ca. 4'000 Franken. Das vor allem, weil man in einem Entennest nur ganz wenig Daunen findet, nämlich etwa 1-2 Gramm. Island hat darum aus wirtschaftlichem Interesse die Plüschkopf-Eiderente sogar schützen lassen.
Teure Enten im Zürich Zoo. Die erste Stutz und der Hans-Peter Künzi haben berichtet. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist gleich 11:11. Das hat es schon länger nicht mehr gegeben. Gerade drei Zürcher Regierungsräte sind heute zusammen vor die Medien gestanden, um ihre BVK-Sanierungsvorlage zu verteidigen. Am 3. März stimmen die Zürcherinnen und Zürcher darüber ab, ob der Kanton die 1,6 Milliarden Franken ausnahmsweise anders dürfen buchen als normale Ausgaben. Und so ein richtiges, riesiges Sparpaket oder happige Steuererhöhungen kann verhindern. Eine Abstimmung gibt es, weil die SVP das Referendum ergriffen hat. Und auch sie hat heute zusammen mit ihren Verbündeten von der GLP und den Jungfreisinnigen zum Abstimmungskampf geblasen. Ein Kampf mit harten Bandagen und mit einem umstrittenen Plakat, wo jetzt aber doch nicht aufgehängt wird. Vera de Ragisch.
Schauplatz 1. Festsaal im Zürcher Rathaus. Am langen Tisch sitzen im blauen, strengen Kostüm die Finanzdirektorin Ursula Gut, im weißen Blazer die Bildungsdirektorin Regine Äppli und mit dunklem Anzug und Brille der Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker. Flankiert von der Regierungssprecherin und vom Präsident vom Gemeindepräsidentenverband. Eine bald ladige Regierung. Und die braucht es, so Ursula Gut.
Weil es eine wichtige Vorlage ist, die für den ganzen Kanton von grosser Wichtigkeit ist, die grosse Auswirkungen hätte, wenn der Entscheid im Sinne der SVP rauskommt. Und auch, weil man vieles muss klären, weil vieles geschrieben worden ist und gesagt worden ist, was nicht stimmt.
Wechsel zum Schauplatz 2. Hotel St. Gotthard an der Bahnhofstrasse, ein Konferenzsaal im Untergeschoss. Der SVP-Präsident sitzt da zusammen mit Vertretern der Grünliberalen und einem Jungfreisinnigen. Auch heute, am gleichen Tag wie die Regierung. Zufall, Alfred Heer?
Wir haben den Termin schon lange geplant, also vor der Regierung. Also die Regierung hat offensichtlich uns reinfunken wollen, aber wir sind froh, wenn die Regierung Medienkonferenzen macht. Das zeigt ihre Nervosität. Und ich bin auch überzeugt, dass sie Zeugen davon, dass ihrem Unrechtsbewusstsein doch bewusst sind. Und das versuchen sie jetzt recht fertigen mit schönen Medienkonferenzen.
Hat die Regierung also ein schlechtes Gewissen? Nein, auf keinen Fall, sagt der SVP-Regierungsrat Ernst Stocker, der heute gegen seine eigene Partei antreten ist.
Ich bin Regierungsrat, ich muss die Vorlagen vom Regierungsrat vertreten. Ich bin gerne Regierungsrat und ich stehe hinter der Regierung. Und ich mache das auch und habe da den Aspekt der volkswirtschaftlichen Auswirkungen aufgezeigt.
Die Regierung frisiert die Kantonsfinanzen. Die 1,6 Milliarden für die BVK-Sanierung einfach aus dem Haushalt ausklammern, das geht nicht. Das Verstoss gegen die Verfassung, sind SVP und Co. überzeugt. Alles zulässig und zusätzlich noch durch ein Gutachten genehmigt, meint dagegen die Finanzdirektorin im Rathaus.
Das ist mit der Verfassung vereinbar, weil es ist eine ganz außergewöhnliche Ausgabe, die wir hier machen müssen. Es wäre genau der gleiche Fall, wenn wir grosse Einnahmen hätten, dann dürften wir das eben auch nicht einrechnen.
So passiert vor Jahren, wo der Kanton Geld bekommen hat aus dem Golderlös der Nationalbank. Auch da hat die Regierung ein außergewöhnliches Ereignis aus dem Haushalt ausgeklammert. Die Herren im Hotel St. Gotthard korrigieren, schütteln den Kopf. Sie haben es anders in Erinnerung und reden vom Griff in die Trickkiste. Sie reden aber nur noch davon, weil das umstrittene Plakat, wo die Finanzdirektorin Ursula Gut als dubiose Hütli-Spielerin zeigt, das Plakat mit der Aufschrift «Tricksen wie die Griechen», das ist nicht mehr im Spiel.
Ja, das war ein SVP-Plakat und wir sind jetzt natürlich mit der GLP und der Jungfreisinnigen ein überparteiliches Komitee und darum werden wir da ein neues Plakat gestalten, wo natürlich alle drei Parteien dahinterstehen
könnten. Nicht mit dem Plakat. Das war die Bedingung, die die Grünliberalen und die Jungfreisinnigen gestellt haben, für das sie zusammen mit der SVP auftreten und kämpfen. Im Fall der Jungfreisinnigen ein Kampf gegen die eigene Regierungsrätin Ursula Gut.
Thematisch fallen mir ihr in den Rücken, ja, weil es unseres Erachtens einfach falsch ist, wenn man so ein Trickchen, wie die SVP sagt, macht. Von dem her ist so unsere Haltung. Was die FDP sagt, das hören wir dann erst morgen an der Delegiertenversammlung.
Sagt das Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen, der André Silberschmidt. Die Chance, um die Mutterpartei auf ihre Seite zu ziehen, die sei klein, das sei klar. Aber auf der anderen Seite schadet es der Partei nicht, wenn die Jungen gelegentlich einmal ein bisschen aufmüpfig sagen. Vermutlich denkt Ursula Gut ähnlich. Ihren Kommentar?
Ja, das muss sie selber wissen. Ich finde, ihre Argumente sind nicht so gut, aber im Übrigen sind das Junge.
Der Abstimmungskampf um BVK-Milliarden ist definitiv lanciert, die Vera Terogisch berichtet. Es gibt am Morgen einen echten Wintertag. Da sind die Prognosen mit Claudia Stocker aus der Wetterredaktion.
Heute Nacht gut einmummeln, es wird eiskalt. Die Temperaturen sinken auf minus 6 Grad. Dazu kommt, dass es Nacht wieder leicht anfängt zu schneien. Wenn man also noch lange unterwegs ist oder früh zum Haus aus muss, auf der Strasse ein bisschen vorsichtig sein. Morgen kann es auch den Tag durch immer wieder ein bisschen schneien. Am meisten Schnee gibt es im Zürcher Oberland, in der Region um den Bachtel. Es steht auch ein weiterer Eistag auf dem Programm. Temperaturen liegen in Schaffhausen bei minus 3 Grad, in Stäfa bei minus 4 Grad und in Zefretiken bei minus 5 Grad. Und auf dem Hörnli gibt es nicht mehr als minus 10 Grad. Auch am Freitag bleibt die Luft kalt. Auf dem Rande oder am Jütliberg wird man aber ein bisschen durch die Sonne gewärmt. In den tieferen Regionen bleibt es ziemlich grau. Erst am Nachmittag könnte es sein, dass die Sonne ein bisschen druckt.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen, das war heute wichtig. Der ehemalige Zürcher SVP-Nationalrat und Bundesratskandidat Bruno Zuppiger ist schuldig. Weil er und ein Mitarbeiter Geld aus einer Erbschaft abgezweigt haben, hat das Bezirksgericht Zürich die beiden heute zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt. Dazu müssen sie 1'500 Franken Buß zahlen. Die Zürcher Härtefallkommission hat letztes Jahr noch mal weniger Arbeit gehabt. Sie hat noch 44 Gesuche beurteilt, Gesuche von abgewiesenen Asylbewerbern, die als Härtefall anerkannt werden wollen. Entschieden hat die Härtefallkommission in fast allen Fällen gleich wie das Migrationsamt, nur gerade in 5 Fällen war sie anderer Meinung. Zürich hat letztes Jahr im Ganzen 14 Härtefallgesuche auf Bern geschickt. Ob jemand nämlich als Härtefall anerkannt wird, muss am Schluss der Bund entscheiden. Es war ein Fehlalarm, der heute Morgen den Flughafen Zürich lahmgelegt hat. Die Mitarbeiter der Flugsicherung Skyguide mussten das Gebäude in Dübendorf verlassen, weil um 8:30 ein Alarm losgegangen ist und zum Evakuieren aufgerufen hat. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es gar keinen Grund für den Alarm gegeben hat. Wieso dass er trotzdem ab ist, das klärt Skyguide jetzt ab. Wegen dem Zwischenfall konnten am Flughafen Zürich eine Viertelstunde lang keine Flugzeuge starten oder landen. Bei einzelnen Flügen ist es darum zu Verspätungen gekommen. Die Sicherheit, sagt Skyguide, sei aber nie in Gefahr gewesen. Das war das Regionaljournal von heute Mittwochabend. Verantwortlich für die Sendungen von heute war Dorothea Simeon. Mein Name ist Nicole Martin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.